Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Grey Matter. Taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet die DEGRO 2021, frischer Wind im virtuellen Kongresszentrum. Zu Gast sind heute Frau Professor Cordula Petersen und Assistenzärztin Frau Sonja Ziegler. Viel Spaß bei der ersten Folge Grey Matter mit Olaf Wittenstein.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer ersten Folge unseres Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Mein Name ist Olaf Wittenstein und ich begrüße heute an meiner virtuellen Seite erstens Frau Professor Cordula Petersen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo Cordula.
Hallo Olaf, ein herzlicher Gruß nach Kiel.
Danke. Cordula ist seit der diesjährigen DEGRO auch DEGRO-Präsidentin für die nächsten 2 Jahre. Dann habe ich noch Frau Sonja Ziegler, Assistenzärztin am Uniklinikum Göttingen. Hallo Sonja.
Hallo Olaf, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Sonja ist Sprecherin der jungen DEGRO AG. Wir drei möchten uns heute im Nachgang über die erste virtuelle DEGRO unterhalten. Die ist nun vorüber und ich glaube, alle, die teilgenommen haben, haben eben auch ausschließlich digital teilgenommen. Corona ist schuld daran. Und von meiner Seite würde ich sagen, das lief eigentlich ganz gut ab. Ich habe viele Vorträge besucht und mich viel durchgeklickt. Deswegen gebe ich die Frage erstmal weiter an Sonja. Wie war es für dich? Was hast du alles gemacht?
Ja, ich war leider nebenbei noch in der Palliativweiterbildung tätig. Da ist Präsenzpflicht, das heißt, ich konnte nur die Nachmittagssession mitkriegen, habe es mir aber zum Glück ja im Nachhinein einiges anhören können. Außerdem habe ich mit Professor Sips zusammen die Highlight-Session am Samstag moderiert. Das war sehr spannend.
Dann an Cordula. Du hast ja bei der DEGRO auch relativ viel moderiert dieses Jahr. Jetzt einmal so zur digitalen Technik. Wie lief das als Moderator ab?
Also ich muss sagen, wir waren natürlich alle extrem aufgeregt, weil ja auch vom Gelingen des Kongresses viel abhing. Wir hatten uns ja nun alle, weil der Kongress letztes Jahr Corona-bedingt ausfiel, lange nicht gesehen. Und ich denke, das haben nicht nur wir an unseren eigenen Standorten erlebt. Alle lechzten ja förmlich danach, dass man wieder sich wissenschaftlich austauschen konnte. Insofern waren alle, sage ich mal, in freudiger Erregung. Und es hing viel davon ab, dass dieser digitale Kongress dann auch klappt. Und trotz all unserer Erfahrungen mit virtuellen Videokonferenzen und so, ist es dann doch, finde ich, jedes Mal aufregend. Ich muss aber sagen, ich fand es wirklich super. Also ich war schon, als ich auf die Homepage kam und sozusagen das Eröffnungsvideo von unseren drei Kongresspräsidentinnen und der Kongresspräsidentin sah, da ging irgendwie mein Herz auf und ich dachte, wow, Judith Rakers, wir sind ja hier in Hamburg beim NDR, hätte es auch nicht besser machen können. Also ich kam gleich so in diesen digitalen Spirit und ich kann nur sagen, bei mir hat technisch alles gut geklappt. Also es gab dann im Hintergrund natürlich auch so Telefonrunden nach dem Motto, wie ist es, kommen viele technische Rückmeldungen, dass das nicht klappt und es kam auch ein paar, muss man schon sagen, aber insgesamt finde ich, hat es gut geklappt und wenn man selber in der Moderation beteiligt war, war es manchmal etwas schwierig, man hatte ja ganz viele Links geschickt bekommen, dass man sich dann immer in den richtigen Zeit richtig eingewählt hat, da bekam ich dann zwischendurch mal hektische Flecken, aber wenn man drinne war, muss man sagen, auch dieser technische Support, dass man angeleitet wurde und auch, dass man dann, wenn man in Anführungszeichen online ist, dass man das dann auch so rüberbringen kann und sich da auch sicher fühlt. Also ich muss sagen, ich fand das, mir hat das gut gefallen, es hat auch gut geklappt und ich finde, ohne dass ich jetzt, dass es zu fröhlich alles klingt, aber ich hatte, man merkt dann ja immer so, Mensch, obwohl es digital ist, ist da so ein gewisser Flow on air, dass du das Gefühl hast, Mensch, der Chat wird gefüllt und da findet Austausch statt. Und ich muss sagen, also ich fand das super. Man merkte, die Community hat sich gefreut und es war auch möglich, sich auszutauschen. Und es gab ja auch viele spannende und interessante Daten. Also von der Seite her merkte ich dann noch am Tag nach dem Kongress so, innerlich, Mensch, war schön, dass wir das so hinbekommen haben und auch, dass da so viele in der Vorbereitung sich drum gekümmert haben. Und dass so richtig was schiefgegangen ist, muss ich sagen, ist bei mir nicht angekommen. Und ich denke, es sind dann alle so ganz zufrieden in der Woche drauf wieder in ihren Alltag so zurückgekehrt.
Mhm. Ja. Würde ich im Grunde bestätigen. Schön war vor allem, dass auch das Gefühl, live dabei zu sein, sich gelohnt hat, auch wenn ja alle Vorträge in der Mediathek sind. Aber es hat tatsächlich eine Art von Live-Erlebnis gehabt. Mhm. Dazu dann eine Frage jetzt, einfach zur Überlegung für die nächsten Jahre. Wenn wir jetzt wieder hoffentlich nächstes Jahr uns alle in echt treffen, wird es vielleicht dann eine Hybrid-Dekro-Konferenz geben, eben mit einem komplett virtuellen Anteil und eben dem kompletten realen Anteil? Oder gibt es da Ideen dazu, das zu entwickeln?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Sonja hat da sicher auch aus Sicht von ihr selbst und von der Young Dekro ja auch Anmerkungen. Also den ersten Satz, den ich sagen würde, ist, wir müssen natürlich mal abwarten, wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt. Das wäre so erstmal die offizielle Antwort von Veranstalterseite. Und ja, das Thema ist komplex. Ich glaube, es ist schon bei vielen doch hoher Wunsch, sich persönlich zu treffen, weil das war jetzt sicherlich nur im Medizinsektor so, sondern insgesamt so. Wir haben zwar alle jetzt so eine technische Entwicklungsstrecke hingelegt und finden das auch alle toll, dass wir in der Lage sind, in eine Kamera, in ein Mikrofon zu sprechen, aber wie heißt es so schön, es ersetzt nicht den persönlichen Austausch. Und gerade wir als Strahlentherapie-Community, was man auf dem Kongress alles so nebenbei, man trifft sich, kann sich unterhalten, kann Netzwerke gründen. Also ich denke, da ist die Sehnsucht groß, aber, und jetzt kommt sozusagen die andere Sichtweise, natürlich muss man auch sagen, es müssen vielleicht nicht mehr alle in eine Stadt fahren und ein Flugzeug, einen Zug oder was auch immer besteigen, sich um Hotel kümmern, die halbe Klinik ist nicht leer, weil alle weg sind. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich sowieso dieses Kongresswesen verändert und da wird sich auch sozusagen die Dekro für ihren Jahreskongress und für ihr Fachgebiet überlegen, was da die beste Form ist. Also ich glaube tendenziell eher so Richtung Präsenz, aber dass natürlich diese digitalen Formen nicht mehr wegzudenken sind, dank Pandemie muss man ja fast sagen, und dass sie halt auch ihren Reiz und ihren Vorteil haben und auch bei so sonst vergleichsweise vielleicht aus einiger Sicht langweiligen Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen hatten wir eine hohe Beteiligung. Also ich denke mal abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt und wie wir uns aus beiden Formen das Beste rauspicken, aber ein Hauch geht, denke ich, mehr Richtung Präsenz, einfach aufgrund doch der Nähe, die da ja auch sozusagen miterlebt wird.
Mhm. Okay, ja, und auch bei den Präsenzveranstaltungen sind ja alle Vorträge im Nachgang in der Mediathek zu finden, war ja im Grunde schon bei der Dekro seit 3 Jahren so. Da ein kleiner Tipp von mir für die aktuelle Dekro-Mediathek: Wenn man in der Suchmaske einfach nur RK eintippt, dann kommt man zur Liste von allen Refresher-Kursen. Da muss man also nicht nach Autoren oder nach Titeln gehen, sondern einfach RK eingeben, dann kann man sich die einzeln anhören. Waren, glaube ich, 12 oder 13 Stück auf der diesjährigen Dekro. Ansonsten hatten wir dieses Jahr auch schon Corona-bedingt weitere Weiterbildungsseminare online. Das waren die Webinare, da hatte die junge Dekro einen großen Anteil dran. Kurzes Wort dazu, Sonja. Wie habt ihr euch da reingekniet? Oder Dank erstmal, dass das geklappt hat. Geht das weiter?
Ja. Also das erstmal würde ich absolut zustimmen. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, dass wir diesen Schwerpunkt im Online-Bereich jetzt haben. Einerseits jetzt, um auf den Kongress zu sprechen, da hat man natürlich die Möglichkeit als Assistent, wenn man auf Station ist und im ersten Jahr, da ist man sozusagen nicht auf der Prioritätenliste Nummer 1, dass man mit auf den Kongress darf. Und so war die Möglichkeit, da stillschweigend sich von der Station einzuloggen, wenn man mal gerade Luft hatte. Das war schon sehr gut. Und wir haben ja auch ein paar Kollegen, die jünger sind, das erste Mal sozusagen als Coach her in den Kongress geschickt von der jungen Dekro. Und ich denke, dass da auch die Hemmschwelle ein bisschen niedriger ist, wenn es darum geht, auch mal eine Session zu moderieren. Genau. Und ja, wenn man jetzt die Pandemie insgesamt betrachtet, haben wir von der jungen Dekro das ziemlich profitiert, muss ich sagen. Natürlich fallen mir da die Webinare ein. Es war ein lang gehegter Wunsch von uns, der für immer ein Wunsch zu bleiben schien, viele Jahre lang. Und jetzt im Rahmen der Pandemie Dann kam es dazu, dass auch, und da muss man wirklich auch einen großen Dank an das DEKRO-Präsidium, bis vor ein paar Wochen ja auch Professor Fiedker zuständig, besonders bedanken, dass das so gut möglich war, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, gerade dank der Ordinarien, die den Bedarf auch gesehen haben und dachten, wir müssen jetzt den jungen Leuten auch was bieten, dadurch, dass der Kongress ausfällt, dass eigentlich jede Art von Networking ausgefallen ist letztes Jahr, dass wir denen was bieten. Und da haben die auch auf der höheren Ebene, sage ich mal, die Trommel gerührt, und da ist ein absolut hochklassiges Webinar zustande gekommen, was seit Januar 2021 jeden zweiten Mittwoch im Monat um 17.30 Uhr stattfindet. Nee, Entschuldigung, 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Und da sind immer drei Themen fest verankert. Wir haben hier ein Curriculum, wir haben uns alles zusammengesetzt, ein sozusagen ein Organisationsteam, Cordula war auch dabei, und haben rausgesucht, welche Themen sind es und in welchem Zyklus wollen wir die wiederholen. Wir haben uns auf 3 Jahre geeinigt, und jetzt haben wir die ersten 1,5 Jahre schon dingfest, die laufen, und wir haben durchschnittliche Einschaltquoten von 335, habe ich gestern ausgerechnet, Personen pro Sitzung. Das ist der Wahnsinn. Und wir junge Kollegen profitieren natürlich am meisten davon.
Klasse. Fand ich auch super, und viele neue Gesichter dabei auch gesehen. Und Cordula nickt gerade die ganze Zeit. Das wird also weitergehen in der Zusammenarbeit von DEKRO und junger DEKRO.
Ja, ich glaube auch, wie Sonja sagt, das ist nicht mehr wegzudenken, und das, was ich wirklich auch nie gedacht hätte, dass virtuell dann doch, obwohl man sich sozusagen nur virtuell begegnet, dass doch so ein Fachgebiets- und Gruppengefühl da entsteht. Und ich war gerade bei dem letzten dabei. Das hat natürlich auch Charme, wenn man mal einen Professor im Wohnzimmer sitzen sieht und die Bücherwand hinten sieht, so nach dem Motto, was liest er denn sonst so? Oder was weiß ich, das Sofa im Hintergrund. Und das ist dann auch eine andere Atmosphäre, wo halt Dinge transportiert werden und so im Halbsatz dann auch so Generationen-Einwürfe gemacht werden oder so, wo man denkt, ach guck mal, das hätten wir, wenn wir es jetzt offiziell in irgendeinem Raum gemacht hätten, hätten wir das nicht gehabt. Und das finde ich wirklich, vielleicht finden wir das irgendwann mal langweilig oder so, aber aufgrund der Tatsache, dass so wenig stattgefunden hat, pandemiebedingt, finde ich das wirklich schön zu sehen. Und ich finde, da kommt jetzt auch eine Interaktion in unser Fachgebiet, und die Menschen, die dieses Fachgebiet sozusagen betreiben, die hatten wir vorher nicht. Und Onkologie wird ja immer diversifizierter, und man die Radio-Onkologie ist auch im Wandel, und man muss sich seinen Platz suchen. Und wie gesagt, die Mittwochabende, wo ich dabei war, hatte ich das Gefühl, ein bisschen zu Hause bei Freunden, man lernt was, aber da wird auch parallel Sachen transportiert, die haben auch, finde ich, so ein Stück weit gefehlt. Und das finde ich wirklich schön, dass das so nebenbei auch noch mit transportiert wird.
Die junge DEKRO hat sich ja auch zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der Webinare das Ganze zu evaluieren. Da darf man auch gespannt sein. Wir wollen dann irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich die Daten auswerten und publizieren, inwieweit die Webinare sozusagen schwarz auf weiß auch was gebracht haben.
Das klingt doch gut und vielversprechend. Kommen wir einmal zu den mehr medizinischen Aspekten und den Themen der diesjährigen DEKRO. Zwei große Punkte: Oligometastasierung und Immuntherapie. Die arbeiten ein bisschen ineinander, aber ich würde sie gerne trotzdem erstmal getrennt abarbeiten. Und da auch zuallererst, nehme ich mal das Stichwort Oligometastasierung. Da hatten wir mehrere Blöcke zu, aber eben auch ganz explizit quasi eine einzelne Moderation. Cordula, was hast du an dem Punkt als zentrales Element mitgenommen?
Ja, Oligometastasierung ist ja einerseits schon so ein bisschen ein Modethema der letzten Jahre. Und ich denke, es gibt keinen Strahlentherapeuten in Deutschland, der nicht dazu was sagen könnte, begeisternd. Aber das Thema entwickelt sich ja auch so ein bisschen weiter. Und wir hatten ja ein Symposium gemacht, wo wir Matthias Kuchenberger gebeten hatten, mal diese Estro-Definition des Begriffes nochmal vorzustellen. Die Publikation ist ja schon aus dem letzten Jahr. Und wenn man die so durchblättert, denkt man so, oh wow, diese ganzen Begrifflichkeiten, Oligoprogression und wie mache ich es denn und wie nenne ich es denn? Aber andererseits muss man sagen, ist das Thema ja extrem wichtig für die Tumorkonferenzen, weil ja sozusagen, ob das eine de novo Oligometastasierung ist oder jemand, der quasi aus einer Polymetastasierung dann dank einer Systemtherapie zu einer limitierten Anzahl von Metastasen kommt, will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber dass wir diese in der Metastasierung die metastatischen Szenarien, um es mal so explizit zu sagen, dass wir die genauer beschreiben müssen, das war wichtig und ich denke, das ist auch gut angekommen und wir hatten uns dann in der Session ja auch zwei Tumorentitäten rausgegriffen, weil man muss sagen, ich persönlich finde auch, das Thema Oligometastasierung ist sicher in der strahlentherapeutischen Community angekommen, aber wir sind, finde ich, manchmal immer so ein bisschen zu allgemein und die Aufgabe der nächsten Jahre ist ja jetzt wirklich in den entsprechenden Tumorentitäten zu gucken, wie ist da die Rolle der Strahlentherapie. Ja, wir hatten uns dann, oh Wunder, die beiden wichtigsten Strahlentherapeuten-Tumorentitäten aus dem Alltag rausgegriffen, Prostatakarzinom und Mammakarzinom. Und beim, ich fange mal mit Mammakarzinom an, da hatte ja David Krug bisschen die Historie nachgezeigt und natürlich auch nochmal für die Oligoma-Studie beworben. Es gibt auch eine Publikation drüber, wo die erklärt wird, können vielleicht auch die Jüngeren unter uns sich das mal angucken und ihren Chef oder ihre Chefin fragen, ob man da nicht mitmachen möchte, weil beim Mammakarzinom fehlen ja wirklich noch randomisierte Daten, um zu zeigen, dass in der limitierten Metastasierung die lokale Strahlentherapie sich auch sozusagen günstig auswirkt. Beim Prostatakarzinom gab es ja schon ein paar Daten und da auch nur kurz als Stichwort gesagt, kann dann jeder auch noch mal nachgucken, der STOMP-Trial und Oriol-Studie. Etwas komisch anmutende Namen, aber wenn man die in PubMed eingibt, findet man die auch, die ja beide in die Richtung gehen, auch dass sozusagen Bestrahlung aller Metastasen, dass die in dem limitierten Stadium der Metastasierung beim Prostatakarzinom, dass sich das günstig auf die Patienten auswirkt. Beim Prostatakarzinom muss man immer so ein bisschen gucken, was in diesen Studien an Systemtherapie parallel gelaufen ist, weil das ist dann immer so ein bisschen die Kritik auch von den internistischen Onkologen im Tumorboard, so nach dem Motto, naja, das waren teilweise Studien, wo vielleicht noch nicht die neueste Systemtherapie gegeben wurde. Insofern hat da die Bestrahlung vielleicht eine fehlende Systemtherapie wettgemacht. Aber ich glaube, dass auch beim Prostatakarzinom sich das Feld weiterentwickeln wird und wir auch weiter Studien jetzt in den nächsten Jahren bekommen werden, wo die Bestrahlung in der Oligometastasierung auch wirklich zur Verlängerung des progressionsfreien Überleben der Patienten beiträgt.
Denke ich auch. Ich möchte noch ganz zu Professor Kuckenbergers Vortrag eingehen und da im Grunde hattest du auch angedeutet eine Klassifizierung und da einfach nur drei Klassifizierungspunkte beigeben. Und zwar hatte er benannt, das ist eben in der ESTRO-EOTC-Validierung so mit drin, es gibt das De Novo OMD, OMD für Oligometastatic Disease, ein Repeat OMD und Induced OMD. Und die hängen eben davon ab, ob es eine neue Diagnose ist, ob es nach Behandlung wieder aufgetreten ist oder erst durch die Behandlung von einem polytubmetastasierten Geschehen zu einem oligometastasierten Geschehen geworden ist. Und das ist quasi ein unabhängiger Prognosefaktor. Deswegen beschäftigen wir uns so sehr mit der Oligometastasierung. Eine zweite Sache, bin ich auch drüber gestolpert, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, Cordula. Es gibt noch die Idee, was untersucht werden soll, eine quasi ART oder eine NART, und zwar die Bestrahlung von allen Läsionen oder eben nicht allen Läsionen in der oligometastasierten Situation. Mhm. Hast du da schon eine Meinung zu aufgrund der aktuellen Lage?
Ja, da würde ich mal, sprechen wir vielleicht später noch drüber, zum ganz kurz mal einen Abstecher zum Bronchialkarzinom machen, weil da gibt's schon so zwei, drei Phase-2-Studien, wo mal nur sozusagen die eine progrediente Läsion bestrahlt wurde oder so ganz klar per Protokoll gesagt wurde, alle Läsionen. Und ich denke, die Richtung geht schon eher dahin, dass man alle Läsionen im Rahmen der Oligometastasierung bestrahlen sollte. Zumindestens, muss ich jetzt gleich wieder einschränken, beim Bronchialkarzinom. Das mag bei Tumorentitäten unterschiedlich sein, Und ich glaube, man muss sicherlich noch ein bisschen warten, aber ich glaube, da muss man dann auch, müssen wir vielleicht innerhalb der Strahlentherapie ein bisschen umdenken, weil ich sag mal, die ihre Ausbildung schon etwas länger hinter sich haben, weil Metastasenbestrahlung, alte Schule, sage ich mal, ist ja so ein bisschen, wenn es schmerzt oder wenn eine Fraktur droht, dann machen wir sozusagen eine palliative Bestrahlung, oft ja mit dem klassischen 10x3 Gray-Schema. Und Stereotaxie von Metastasen ist schon etwas anderes, allein von den Dosiskonzepten. Und es ist unter Umständen nicht nur die Metastase zu bestrahlen, die schmerzt oder die droht zu frakturieren oder wo der Querschnitt droht, sondern es ist quasi so eine Art, gibt ja auch schon diesen Begriff des Tumor Mutational Burden, also diese Tumorlast im Patienten, die ja quantitativ auch durch die Größe und Anzahl der Metastasen numerisch sozusagen beeinflusst wird, dass wenn man wirklich von Stereotaxie, lokal ablativer Bestrahlung, ist auch so ein Begriff in der OMD, du hast es schon gesagt, Oligometastatic Disease, dass es dann schon auch um eine Mengenreduktion geht von klonogenen Tumorzellen, sprich stereotaktische Bestrahlung sämtlicher Metastasen. Das hängt dann natürlich, weil der Effekt wird sich dann immer nur zeigen mit einer funktionierenden Systemtherapie und da wird es dann vielleicht Unterschiede in den Tumorentitäten geben, je nachdem wie gut oder wie schlecht die Systemtherapie ist. Aber mein Eindruck ist so, dass wir tendenziell, dass sich das Feld dahingehend entwickelt und auch die Studien, die aufgelegt werden, wirklich alle Metastasen zu bestrahlen, lokal ablativ und wir wegkommen müssen von diesem symptomatisch, so wie ich das erklärt hatte.
Jetzt hast du im Grunde schon zwei Punkte angesprochen, die wir eh noch besprechen wollten, und zwar einmal etwas Stereotaxie oder Veränderung der Zielvolumenkonzepte und Systemtherapien. Bei Systemtherapien, darauf möchte ich zuerst zu sprechen kommen, sind ja die Immuntherapien in den letzten Jahren groß dazugekommen. Und ich möchte einmal ganz kurz vorneweg erwähnen, es gibt da auf der diesjährigen Dekro von Herrn PD Dr. Markus Hecht einen Vortrag im Grunde als Refresher-Kurs. Und er hat eine schöne Tabelle auf einer Folie mit den zugelassenen Immuncheckpoint-Inhibitoren. Und da ist zum Beispiel das Bronchialkarzinom mittlerweile mit 5 Zulassungen. Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, Durvalumab und Ipilimumab. Und das geht im Grunde so weiter und es geht eben auch mit anderen Krankheitsentitäten so weiter. Also Radioimmuntherapie ist oder Immuntherapie ist weit auf dem Vormarsch. Wir möchten das natürlich gerne kombinieren. Und da möchte ich jetzt einmal zu einer Entität kommen und Sonja ins Boot holen. Und zwar gibt es im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Tumore, der Head-and-Neck-Tumore, die TrackRad-8-Studie. Was macht die TrackRad-8-Studie? Was soll da untersucht werden?
Ja, das war ja in der Highlight-Session am Samstag mit dabei, die ich zufällig mitmoderiert habe. Das war wirklich interessant und ein ganz neuer Ansatz, meiner Meinung nach. Die haben einen Zyklus Cisplatin und Docetaxel gegeben, aber auch doppelte Immuntherapie mit Durvalumab und Tremelimumab und haben dann nach einem Zyklus rebiopsiert und geschaut, ob noch Tumor nachweisbar ist und wenn ja, ob da intratumoral sozusagen eine Immunaktivierung stattgefunden hat. Da hat man die CD8-Spiegel gemessen. Die Studie heißt ja auch TrackRad CD8. Und das ist interessant, wenn Tumorfreiheit war oder über 20% Immunaktivierung, dann hat man es wirklich gewagt, die Chemotherapie bei einem HNO-Patient komplett wegzulassen und eine rein Radiotherapie-Immuntherapie-Kombination zu machen. Es ist zwar erst eine Phase-2-Studie, wo es vor allem um Verträglichkeit ging, aber die Daten sind jetzt schon vielversprechend. Markus Hecht hat ja schon angedeutet, dass man am PFS schon mal Tendenzen sehen kann, dass die Patienten davon profitieren. Und ich finde, das ist ein komplett innovativer Ansatz, dass man sozusagen Immunaktivierungsmonitort eine Therapie individualisiert. Ja. Und auch sozusagen eine Art Deeskalation herbeiführt.
Ja, danke Sonja, wirklich sehr interessant. Und insbesondere eben auch der Ansatz, eben die Reaktion der CD8-Zellen zu überprüfen. Das sind im Grunde unsere Immunzellen und da gibt es ja noch neue weitere Aspekte, zu sagen, wo holen wir das Immunsystem mit ins Boot und wie verstärken wir es? Und wir können es eben auch quasi verstärken, indem wir es weniger schwächen. Und das war Intention der PET-Plan-Studie, die auf dieser Deko groß vorgestellt worden ist. Cordula, was hat die PET-Plan-Studie anders gemacht gegenüber früher?
Ja, die PET-Plan-Studie ist ja vor ein paar Jahren initiiert worden, hauptsächlich dank der Freiburger Kollegen Ursula Nestle und das gesamte Freiburger Team, die haben sich da ja irre ins Zeug gelegt, als es mit den PET-Plan-Bildern und Auswertemöglichkeiten ja so gerade erst losging und sich sozusagen gleich das Pontiac-Karzinom gegriffen. Und ich sag mal, klassische Strahlentherapie beim Bronchialkarzinom war ja jetzt mal unabhängig davon, ob es das PET-CT gab oder nicht. Man hat natürlich das Gross Tumor Volume konturiert, aber hinsichtlich der Lymphknoten haben wir ja wirklich jahrzehntelang große Zielvolumina konturiert, weil die Philosophie war, Bronchialkarzinom metastasiert stark lymphogen und selbst wenn die Lymphknoten nicht vergrößert sind, also wir haben wirklich große Areale im Mediastinum prophylaktisch 50 Gray unterzogen oder supraklavikulär und dachten wirklich, wir helfen damit sozusagen der Tumorausbreitung entgegenzuwirken. So, und genau da hat sich ja PET-Plan reingesetzt, indem sie, um es etwas überspitzt zu sagen, der eine Arm war ausschließlich auf das, was leuchtet im PET-CT, etwas verknappt gesagt, zu bestrahlen und da eine optimale Dosis hinzubekommen gegenüber Patienten, die halt eher nach, ich nenne das mal in Anführungszeichen, alte Schule, elektive Nodalbestrahlung, gibt ja diesen Begriff ENI, Elective Nodal Irradiation, also dass man sozusagen wirklich immer die angrenzenden Lymphknotenstationen, selbst wenn sie nicht befallen waren, quasi einer prophylaktischen Dosis unterzieht. Und man muss sagen, dass die Ergebnisse sprechen ja doch dafür, dass man das lässt und ausschließlich sich auf die PET-positiven Areale stützt in der Konturierung und dort dann in Abhängigkeit von der Dosisverteilung im Normalgewebe die Dosis so eskaliert, dass man sozusagen die Normalgewebs, die Dose-Constraints einhält. Ja, und das muss ich sagen, ist doch ein ziemlicher Paradigmenwechsel, der da parallel zu dieser radioimmunen Änderungen durch die Pazifik-Studie, können wir vielleicht gleich auch noch kurz drüber reden, der da stattgefunden hat und dann ja aber doch eigentlich extrem gut jetzt inhaltlich zusammenpasst, weil siehe Bronchialkarzinom, wir sollten halt gerade nicht große, nicht betroffene Lymphknotenareale bestrahlen, weil wir dann genau die Immunzellen sozusagen platt machen, die wir eigentlich brauchen, um den Immunogenitätseffekt sozusagen durch die Bestrahlung auszulösen. Und deswegen sollte sich sicher jeder nochmal das PET-Plan-Paper vornehmen und sich das angucken und überlegen, ob er nicht sozusagen in der eigenen Vorgehensweise in der Klinik oder Praxis, wo man tätig ist, ob man nicht seine Konturierung dahingehend ändern muss.
Ja, ich würde auch sagen, das war eigentlich ganz treffend formuliert in der Pressemitteilung der DEKRO, die ja auch hierzu rauskam. Der Titel war Weniger ist mehr. Und wie Cordula sagt, das ist ein Paradigmenwechsel, dass eben eine höhere Strahlendosis in der entscheidenden Tumormasse vielleicht bessere Ergebnisse bringt, als möglichst großzügig alles einzufassen. Und vielleicht können wir da analog zu der Oligometastasierung auch in den nächsten Jahren dazu übergehen, auch bei den anderen Tumorentitäten danach zu schauen, wie viel Volumen wirklich sein muss und mit welcher Bildgebung man das verifiziert.
Genau, da hilft uns ja insbesondere aktuell die PET-Bildgebung. Da muss ich erst kurz Werbung machen für die nächste Folge unseres Podcasts. Da unterhalte ich mich mit Kostas Samboklu aus Freiburg ausschließlich über das PET-CT. Da kommen wir also da ein bisschen drauf zu sprechen. Aber ja, im Grunde Deeskalation beim Zielvolumen, Eskalation bei der Dosis, da gab es jetzt auch noch einzelne Studien, zum Beispiel beim Prostatakarzinom kommt hinzu eine fokale Dosiserhöhung, auch aus Freiburg, bei im Grunde in Kombination mit einer Hypofraktionierung. Also da ist die Strahlentherapie im Wandel, verändert sich groß. Cordula, du hattest vorhin die Pacific-Studie nochmal erwähnt. Mhm. Die ist ja an sich schon älter, wir haben nämlich jetzt die 5-Jahres-Daten bekommen. Und ich möchte kurz sagen, die Pacific-Studie hat ja noch nicht quasi eine Zielvolumenveränderung gemacht wie die PET-Plan-Studie, sondern auch relativ klassisch bestrahlt. Trotzdem ganz eindrückliche Daten jetzt produziert. Wie bewertest du jetzt die 5-Jahres-Daten in 3 Sätzen?
Ja, ich muss sagen, jetzt habe ich schon einen Satz gesagt, ich muss mich kurz fassen, super. Und um es nochmal in Zahlen auszudrücken, fast die Hälfte der Patienten in dem Durvalumab Durvalumab-Armen sind nach 5 Jahren noch am Leben, also knapp 43%. Und das ist schon wirklich sensationell. Und ja, bei manchen ging vielleicht der Reflex los, oh, nicht schon wieder Pazifik. Aber die Tatsache, dass dieser Effekt nach 5 Jahren, der Unterschied zwischen Immuntherapie im Anschluss versus keine Immuntherapie im Anschluss, so groß ist und sich so stabil hält, man kann es nicht oft genug feiern. Und du hattest ja eben die Anmerkung gemacht mit den Zielvolumina. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, wie der Unterschied vielleicht hätte noch größer sein können oder er zukünftig wird, wenn wir halt wirklich unsere Zielvolumina jetzt eher nach PET-Plan orientieren, also weg von den nicht befallenen Lymphbahnen, lieber mehr Dosis auf das PET-positive Volumen, um dann halt wirklich noch mehr, wenn dann nach Abschluss der Radiochemotherapie die Immuntherapie zeitnah beginnt, dass man dann diesen Immunogenitätseffekt, den man durch die Bestrahlung setzt, dass man den noch optimiert. Und ich meine, die Pazifik-Daten nach 5 Jahren waren deswegen auch nochmal wichtig, weil, ich weiß nicht, ob den Jüngeren das so klar war, aber es gab schon einen gewissen Schiss in der Community, in Anführungszeichen, wenn ich das mal so sagen darf, mit der Pneumonitis. Und ich meine, es war schon, als die Daten das erste Mal ja auf den internistischen onkologischen Kongressen gezeigt wurden, war ja schon allgemeine Erleichterung, dass jetzt nicht unter Immuntherapie die Pneumonitis-Raten hochschnellen, weil das ist ja sozusagen, auch wenn wir heutzutage durch die Bestrahlungsplanung ja schön die Lungendosis runterkriegen. Aber bei dem Patienten gut ist ja eine Pneumonitis immer noch was, was man vermeiden möchte und was, wenn sie auftritt, ja eine Klippe ist, die für den Patienten unter Umständen schlecht ausgehen kann. Und da auch nochmal nach 5 Jahren zu sehen, also diese Pneumonitis-Diskussion, weil ja auch die Immuntherapie eine gewisse Form der Lungenreaktion machen könnte, also dass das die Kuh vom Eis ist, das fand ich einfach nochmal beruhigend zu sehen. Und im Moment laufen ja die Studien, wo Immuntherapie parallel zur Radiochemotherapie gegeben wird. Mal gucken, wie sich das Feld entwickelt, ob das sozusagen noch on top quasi synergistisch wirkt oder ob es vielleicht schlauer ist, den Start der Immuntherapie etwas zu trennen und zu sagen, nee, wir machen erstmal schön optimale Radiochemotherapie, machen dann sozusagen, schalten den Tumor scharf, damit dann die Immunreaktion, wenn dann der Checkpoint-Inhibitor gegeben wird, optimal ist. Also das wird ja noch spannend bleiben, aber insofern fand ich das berechtigt und auch schön, dass diese 5 Jahresdaten jetzt auf dem Kongress nochmal so in den Vordergrund gestellt wurden und nochmal gezeigt wurden.
Mhm. Okay, eine Studie möchte ich noch erwähnen. Da habe ich bei euch auf dem Radio Onco Update im Dezember nämlich quasi drüber gehört und von gelernt. Die PORT-Studie, die ja primär keine direkte strahlentherapeutische Studie ist, aber für uns ja eine gewisse Konsequenz hat. Mhm. Sie behandelt ein bisschen anderes Patientenkollektiv als jetzt die Pacific Trial. Dennoch, von der Idee her spielt sie ja mit rein, zu sagen, naja, zu viel Bestrahlung im Mediastinum bei den Lymphknoten ist gar nicht so gut. Mhm. Wird das denn jetzt für die Zukunft bei unseren Strahlentherapiekonzepten noch relevant oder sagen wir, die Daten aus, wenn man jetzt PET-Plan und Pacific kombiniert, ist eigentlich so gut, wir bleiben halt dabei, dass wir nur positive Lymphknoten bestrahlen und damit fällt eben wirklich die adjuvante Mediastinalbestrahlung aus?
Also, so wie du es jetzt eben schon formuliert hast, finde ich auch, das Bild schließt sich auch inklusive der PORT-Daten, weil du hast es schon gesagt, dass Mediastinum oder die Lymphknoten im Mediastinum als zentral lokalisiertes Zielvolumen, das ist schon immer die Herausforderung, siehe auch Ösophaguskarzinom, also diese, wenn ich zentral bestrahlen will, trotz IMRT oder wenn ich möglichst viele Einstrahlrichtungen wähle, ich habe immer das Problem, die Dosis muss ja irgendwie zum Ziel kommen und dieser Low-Dose-Schauer, das ist sozusagen planerisch das Problem, aber das halt quasi diese Nach-OP, diese adjuvante Mediastinalbestrahlung auch, weil dann doch eine gewisse Herzdosisbelastung, vermutlich eher Herz als Lunge und aber auch Lungenbelastung die Patienten schwächt, finde ich, passt das dann. Und das Bronchialkarzinom ist vielleicht dann auch, geht auch so in die Richtung lieber OP in den frühen Stadien und möglichst dann keine Strahlentherapie mehr erforderlich ist, wenn man bestrahlt, dann vielleicht eher konzeptionell, dass man sagt, dann muss es auch eine primäre definitive Bestrahlung sein, weil wann immer man OP und Bestrahlung kombiniert, dann habe ich ja auch das Problem der sich addierenden Toxizitäten. Da sind jetzt noch nicht alle Details so in Studiendesigns geklärt, aber insofern finde ich, passt jetzt dieses Port-Ergebnis, dass die Patienten durch die Nebenwirkungen der Bestrahlung dann doch trotz Tumorwirkung nicht profitieren, finde ich, passt jetzt eigentlich ganz gut ins Bild und ist kein Widerspruch.
Gut, und ansonsten interessant, Fokus quasi möglichst Toxizitäten nicht quasi übereinander bringen, indem man zu viele Behandlungsmodalitäten da kombiniert. Bei kleinen Tumoren, klar, wir haben die Stereotaxie und da war, glaube ich, noch die STRIPE-Studie, die ja festgestellt hat, dass wir wieder mal ähnlich gut besser sind als die Chirurgen. Darf ich das so sagen?
Ja, darf man sagen. Und aber in der Tat, allein die Tatsache, dass du die Frage stellst, zeigt, in manche Tumorboards geht man morgens rein und denkt, ja, auch heute müssen wir wieder Tarzan spielen. Aber ich, ja, wir Strandtherapeuten, wir sind ja dafür verantwortlich, die SBRT auch bei kleinen Lungenstadien mit als Vorschlag ins Tumorboard zu bringen. Und allein schon der Satz im Beschluss, alternativ oder Patient kann angeboten werden, das ist ja schon ein Fortschritt. Und ich denke auch, dass dann über die Patienten auch eine gewisse, die Nachfrage steigen wird, weil einfach diese Operation nicht mehr, die Patienten lernen auch, dass das nicht mehr das Allheilmittel ist. Insofern auf jeden Fall im Tumorboard auch diskutieren und ich glaube, so langsam, auch wenn die Thoraxchirurgen natürlich ihre Interessen durchsetzen wollen, aber ich sag mal, steht da Tropfen, höhlt den Stein.
Ja, ich finde, das ist gerade sehr wichtig, was du sagst, Cordula, gerade für die jungen Fachärzte und weiter fortgeschrittene Weiterbildungsassistenten, die im Tumorboard sitzen und sich da behaupten müssen und dann bei neuen Fragestellungen oder bei neuen Indikationen der Radiotherapie ist es, glaube ich, wichtig, auch wenn man noch nicht akzeptiert wird, dass man immer wieder den Vorschlag anbringt, damit es eben irgendwann dazu führt, dass sich auch die fachfremden Kollegen mit den Studien befassen und dann die Einsicht vielleicht kommt.
Ja, und man muss ja gerade sagen, unsere chirurgischen Kollegen, wenn man sich mal die Daten anguckt, das ist natürlich immer so ein bisschen alles historisch gewachsen und immer mit so einem gewissen Selbstverständnis des Faches begleitet. Aber wie du auch sagst, man muss es natürlich lernen, so Argumente im Tumorboard anzubringen und zu diskutieren. Aber genau, ich hoffe auch, dass die Generation, die da in den Startlöchern ist und in der Ausbildung ist, dass die da nicht müde wird und auch wirklich die Radio- onkologischen Indikationen auch dafür in den Ring steigt.
Mhm. Gut. Jetzt haben wir im Grunde drei Themenblöcke abgearbeitet. Einmal Oligometastasierung, dann Immuntherapie und das Bronchialkarzinom. Alles so ein bisschen verschwommen. Als nächstes Thema möchte ich mit euch beiden noch besprechen ein neues, junges Thema. Und zwar Deep Learning, künstliche Intelligenz. Zu den Themen hat nämlich Florian Putz interessante Vorträge gehalten auf der DEKRO. Also da wirklich kann man auch den Namen in der Mediathek einmal googeln. Und zwar im Grunde zwei Sachen, die wirklich Deep Learning-based sind. Und zwar einmal hat er einen Turing-Test veranstaltet. Turing-Test ist ja der Test eines Computers, der sich mit einem unterhält und ob er noch beurteilen kann, ob er sich mit einem Computer oder mit einem Menschen unterhält. Und das Gleiche hat er gemacht mit der Autokonturierung von Risikoorganen. Also ganz spannendes Ding. Vielleicht führt es dazu, dass, da muss ich vielleicht auch sagen, gegen die älteren Herrschaften auch das Vertrauen in die Autosegmentierung wächst und mehr einbezogen werden darf. Der zweite Punkt, das war eine Autokonturierung und jetzt wird es quasi von den Risikoorganen noch spannender, von Hirnmetastasen. Wichtig hierbei, es ging bei ihm primär um eine maximal erhöhte Sensitivität. Sonja, du hast den Vortrag auch befolgt. Was sagst du dazu?
Ja, es macht mich natürlich besonders stolz, dass das ein junger Kollege ist, der sich auch mit so einem jungen Thema wie die Autokonturierung und dem Deep Learning befasst. Genau, also es, in dem einen Vortrag ging es ja um Autosegmentierung von Risikoorganen und dann aber in dem Vortrag, den ich besonders spannend fand, um die Detektion von kleinsten Hirnmetastasen zur optimalen Therapie und zwar zu einem Zeitpunkt vom Bilddatensatz her, wo die Metastase noch gar nicht diagnostiziert worden war. Er hatte also über 700 Datensätze, wo retrospektiv Hirnmetastasen segmentiert wurden in der Bildgebung, die eben vor der Erkennung dieser Hirnmetastasen gelaufen ist. Und hier konnte ein künstliches neuronales Netzwerk nach Erlernen an diesem Datensatz eben 97% von Metastasen in einem anderen Datensatz wiederfinden, die eben von Ärzten bestätigt worden war. Es waren auch zwar knapp 17% Falschpositive dabei, aber wie du schon sagst, die Sensitivität war schon mal sehr hoch und zeigt, dass solche Herangehensweisen weiter verfolgt werden sollten. Und bin sehr gespannt persönlich, was sich da in den nächsten Jahren tut, sowohl was die Detektion von Tumormasse betrifft, aber auch bezüglich Autokonturierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir ein paar Jahren drüber lachen, wenn die jüngeren Kollegen in die Planung eingeführt werden, dass wir mal das Rückenmark Schicht für Schicht selbst eingemalt haben.
Ja, dazu möchte ich immer noch jetzt einmal die kritische Seite äußern, beziehungsweise betonen, was bei der Studie gut war mit den Hirnmetastasen. Es ging wirklich Sensitivität drum und einfach aufzuzeigen, was an Metastasen da sein könnte und eben immer noch die Überprüfung quasi eines Arztes, unsere Aufgabe zu sagen, stimmt das denn? Jetzt haben wir Cordula dabei, so ein bisschen erfahrener als wir. Wie stehst du denn der Autosegmentierung gegenüber?
Ja, positiv, um es in einem Wort zu sagen, weil ich glaube auch, wir sehen ja, dass innerhalb der Strahlentherapie einmal technologisch durch so Geräte, nennen wir es einen MR-Linac, oder aber natürlich auch an den Linearbeschleunigern, dass ja die Tendenz dahin geht, man kennt ja das Stichwort so Plan of the Day, also wir gucken uns an, wie groß ist der Tumor heute, wie liegt die Darmschlinge und dann berechnen wir mal schnell online, wenn der Patient noch auf dem Tisch liegt, die Fraktion des Tages und optimieren die. Und das sind einfach Datenmengen. Und wenn ich das alles quasi online, wer der Patient noch auf dem Tisch liegt, bewerkstelligen will, dann brauche ich sozusagen Computer. Und Computer, haben wir ja schon gehört, sind ja auch sehr gut da drin, Bildstrukturen zu erkennen und einem dann einen Vorschlag zu machen. Das natürlich gerade in so einer Anfangsphase einer solchen Technologie immer noch der menschliche Beurteiler mit ins Spiel kommt, um den Vorschlag des Computers anzunehmen oder abzulehnen. Das, denke ich, steht außer Frage. Also manchmal wundert mich so ein bisschen die Kritik, weil wir müssen natürlich, oder keiner von uns würde uns ja als Knöpfedrücker bezeichnen nach dem Motto, der Computer schlägt was vor und so machen wir es dann. Es braucht ja immer noch sozusagen den Abwäger im Kopf, der sagt, ja, das verträgt das Normalgewebe oder die Optimierung ist gut oder wir machen es so. Also dieses, das ist ja radio-onkologische Kernkompetenz. Aber wie gesagt, wenn wir in die Richtung gehen wollen, die sich schon aufzeichnet, dass wir öfter neu planen, möglicherweise im Rahmen der täglichen Applikation, dann denke ich, werden wir diese KI-Techniken brauchen oder Artificial Intelligence, um einfach diese ganzen Bilddaten in adäquater Zeit zu bearbeiten. Ob man dann eher in die Richtung so Erkennung von Strukturen geht oder unter laufender Bestrahlung so Ansprechungen, Beurteilung des Ansprechens, um dann zu entscheiden, muss jemand weiter bestrahlt werden oder aufhören. Da sind ja noch viele spannende Fragen. Aber allein die Arbeitserleichterung im Verarbeiten dieser Bilddaten, die uns damit geschenkt wird, der stehe ich extrem positiv gegenüber.
Gut, du hattest auch angesprochen, quasi die Veränderungen und also quasi auf die Morphologie. Und da möchte ich noch einen Vortrag einfach mit hervorheben. Und zwar war das von Herrn Förbrick, Pseudoprogress nach Bestrahlung. Das ist ein Radiologe und der ist genau auf das Thema nämlich eingegangen. Und da hilft uns dann eben wirklich auch in Zukunft die KI, die das detektieren kann. Wichtig ist, letzten Endes, all die KI-Tools, die bleiben halt zusätzliche Werkzeuge. Wir werden ja nicht den Arztroboter irgendwann in der Klinik ausbreiten. Ansonsten danke, Cordula, für die positive Meinung dazu. Mhm. Jetzt habe ich im Grunde gerade über den Verlauf von Hirngewebe, Hirnmetastasen gesprochen, dass man das im MRT durch die KI überprüfen könnte. Damit sind wir ja, sage ich jetzt, bei einer palliativen Erkrankungssituation. Und da einmal weg vom technischen Teil der Strahlentherapie noch zu einem neuen Aspekt, der wichtig geworden ist. Und zwar achten wir alle immer mehr auf das Thema Lebensqualität im Follow-up der Patienten. Und dazu hat die junge Degro auch wieder was ins Leben gerufen. Und zwar im Grunde das Survivorship-Symposium. Sonja, das ist jetzt im Grunde dein Part. Was besagt es genau?
Ja, die junge Deko hat ja ihren eigenen Slot bekommen, auch in dem Programm der diesjährigen Jahrestagung. Und da haben wir das Symposium zum Survivorship ins Leben gerufen. Wie du schon sagst, dieses Thema rückt immer weiter in den Vordergrund, auch wissenschaftlich. Da hat zum Beispiel Professor Vordermark Daten präsentiert. Und man muss sagen, einerseits geht es ja darum, dass man die Tumortherapie auch im Hinblick auf die Zeit nach der Tumorerkrankung gut gestalten will. Stichwort Deeskalation. Studien, Funktionserhalt, Lebensqualität. Da sind ja auch Studien von der DEKRO gehighlightet worden zum Thema Deeskalation bei Kaupalstumoren, bei Prostatakarzinomen. Und andererseits geht es ja auch um, ich sag mal, ökonomische Nachsorge. Also damit meine ich nicht finanziell ökonomisch, sondern individuelle Bedürfnisse sollten berücksichtigt werden. Ich habe zum Beispiel im Moment, bin ich in der Nachsorgeambulanz und die einen Patienten ärgern sich, dass sie für ein 5-Minuten-Gespräch zur strahlentherapeutischen Nachsorge erscheinen müssen, während die anderen zu Hause an Spättoxizität leiden und vielleicht sogar Symptome nicht richtig einordnen können und bis zum nächsten Termin in Angst und Unsicherheit leben. Und interessant war auch, dass Professor Vordermark da eine Studie aus dem JCO zeigte, wo bei gynäkologischen Tumoren die Spättoxizität durch PROS und gleichzeitig durch den Arzt anhand der CTC-Skala erfasst wurde. Und da stellte sich die Patienten sich deutlich schlechter dar, sodass da die Gefahr besteht, dass man da den Leidensdruck des Patienten deutlich unterschätzt. Und wir haben hier von der jungen DEKRO, wir haben ja eine Trial Group, wo wir eigene multizentrische Studien machen, bisher retrospektiv und unsere erste prospektive Studie, die in den nächsten Monaten startet. Da haben wir das Vorhaben, dass wir HNO-Tumor-Patienten die Patient-Oriented Outcomes, so nennt man die ja, die PROs, elektronisch erfassen. Also wir haben eine selbstentwickelte App, man kann das aber auch webbasiert eingeben, wenn man jetzt kein Handy hat, wo man die App runterladen kann. Der primäre Endpunkt wird da sein, die Sensitivität und Spezifität der Rezidivdetektion bei HNO-Tumoren durch die ePROs. Und wir wollen hier aber eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits zeigen, ob die ePROs zu frühzeitigen Rezidivdetektion beitragen können und andererseits die Feasibility testen von solchen elektronischen Erfassungen von Symptomen. Denn der zukünftige Patient wird im Zweifel sehr gut mit Technik umgehen können und vielleicht lässt sich so in Zukunft ja unnötige Arztbesuche ersparen oder anders gesagt von der anderen Seite die engmaschigere Kontrolle bei Hinweisen auf ein Rezidiv zur Folge haben, sodass sich das vielleicht eventuell irgendwann auch im Overall Survival niederschlägt. Und wenn da jemand Interesse hat und junger Kollege in der Weiterbildungszeit ist, kann er gerne uns eine E-Mail schreiben und auch an der Studie teilnehmen. Also wir schließen noch ein.
Das ist gut, weil ich kam da spontan auf die Idee, diese basierten Apps, da gibt es ja jetzt innerhalb Deutschlands ein paar, jeweils von Unikliniken entwickelt, aber wir haben ja noch keine, die man jetzt übergeordnet anwenden kann. Also sagst du weiteren über Studieneinschluss, also E-Mail an euch und dann haben wir die.
Ja, jd@dekro.org.
Alles klar. Mitarbeit bei der Jung Dekro.
Sehr gerne.
Einen Aspekt hast du noch erwähnt, dann quasi die Diskrepanz manchmal, wie wohl sich die Patienten fühlen oder was wir über die Patienten genau wissen. Da hatte Herr Felix Bock in seinem Vortrag Reden ist Silber, Fragen ist Gold eine interessante Folie. Und zwar ging es da um Palliativpatienten, quasi die mit Opioiden schmerzeingestellt sind. Und danach waren 53% der Ärzte haben gesagt, die Laxantientherapie, die sie den Patienten verabreichen, ist gut. Und 73% der Patienten waren mit ihrer Laxantientherapie unzufrieden. Ich glaube, gerade an solchen Stellen könnte eben genau, naja, die Patient-Reported Outcomes uns helfen, weil man es dann schwarz auf weiß hat und eben auch aus der Distanz und nicht aus einem Visitengespräch nur. Tja, zu dem Thema Cordula, kommt da noch was von der DEKRO oder macht das jetzt die junge DEKRO?
Ja, schauen wir mal, sage ich mal. Also ist natürlich ein wichtiges Thema und ist auch toll, dass sich die Young DEKRO des Themas annimmt. Wir haben ja mit der Digitalisierung angefangen und so Nachsorge-Apps gehören natürlich auch dazu. Ich denke, das ist ja an vielen Standorten ist die Nachsorge telefonisch gelaufen, weil als sozusagen Testung, Impfung das alles noch in den Kinderschuhen steckte und teilweise ging das ja gar nicht so schlecht. Aber in der Tat gebe ich Sonja recht, man muss natürlich nochmal gucken, mit welchen was die richtigen Fragen sind, um halt genau die Patienten zu unterscheiden, die eigentlich nicht kommen müssen und nur eintippen müssen, ich lebe noch, ich habe keine Nebenwirkungen, hier habt ihr die drei Endpunkte für eure Statistik. Und aber der Patient, der irgendwie hustend, schniefend zu Hause sitzt und nicht weiß, dass er eine Pneumonitis hat und irgendwie eigentlich dringend ins Krankenhaus müsste und ein Medikament bekommen muss. Also insofern, denke ich, wird auch da ein gewisser Digitalisierungs- und App-Entwicklung stattfinden. Nur manchmal denke ich so ein bisschen, Deutschland ist halt leider, was so Datenschutzfragen anbetrifft, ja doch eher restriktiverer Natur und aber hoffentlich jetzt siehe auch so digitaler Impfnachweis, hoffentlich entsteht da auch so eine Positivdebatte innerhalb der Medizin und auch der Onkologie, / Radioonkologie, weil das wäre, glaube ich, wirklich eine irre Erleichterung, auch dann in der wissenschaftlichen Auswertung und natürlich in der Erfassung von Daten. Aber da wird sicherlich auch noch im Rahmen dieser Datenschutz-Statistik-Diskussion wird sicher auch noch die ein oder andere Hürde genommen werden müssen, bevor wir es dann sozusagen mit unseren Patienten praktizieren können. Aber ich ich denke, die Radioonkologie als technisches Fach, wir müssen da mitmachen und klar, müssen natürlich auch als Fachgesellschaft überlegen, was können wir machen und wie können wir die Akzeptanz und überhaupt die Implementierung, wie es so schön heißt, verbessern.
Jetzt als dann Präsidentin der DEKRO unserer Fachgesellschaft, weißt du, wie da die anderen Fachgesellschaften, also zum Beispiel die onkologische Fachgesellschaft, zu stehen, dass wir als Ärzte im Zusammenschluss größer werden, um politisch quasi, Fragen des Datenschutzes auflockern zu können?
Ja, ich denke, da ist noch mehr Synergismus erforderlich. Ich denke schon, dass einige auch schon etwas weiter sind. Ich glaube, die Gynäkologen haben ja im Rahmen des Brustkrebs-Assessments oder wie da auch immer man das nennen will, gibt es, glaube ich, sogar auch schon mit einigen Krankenkassen, gibt es schon so Modellversuche. Aber es wäre sicherlich innerhalb der Onkologie wünschenswert, dass man sich da zusammentut. Und das ist, ich werde mir das auch noch sozusagen als Notiz aus unserem Podcast mitnehmen, da auch noch mal zu gucken, was schon läuft und wie wir uns engagieren können. Und ja, sicherlich ist es dann politisch gesehen, sind wir schlagkräftiger, wenn wir da über die Fachgebietsränder hinweg gucken und uns zusammentun, um wirklich auch ein Sprachrohr für die Patienten und auch natürlich für uns in der Onkologie Tätige, dass wir da lauter werden.
Das finde ich ein schönes Schlusswort und würde mich damit gerne bei euch beiden bedanken für eure Zeit und für den ganzen Input zu den Themen. Also danke Cordula, danke Sonja.
Ja. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch gefallen.
Das freut mich, dann kommen wir vielleicht auch wieder auf euch zu sprechen für zukünftige Folgen. Von meiner Seite auch vielen Dank an die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich dann auf die nächste Folge, wenn das wieder heißt Strahlentherapie-Podcast für Deutschland. Tschüss.
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 Das war Grey Matter, der Novo College Podcast von und für Strahlentherapeuten. Alle Novo College Podcast-Folgen findet ihr auf unserer Novo College Website. Und habt ihr einmal Fragen oder möchtet eine Anmerkung mit uns teilen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@novocollege.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.